Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 1. Mai 2024, der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauschet. Und hier sitzt ein zufrieden aussehender, strahlender Andreas Popp, der sich mit Sicherheit freut, dass seine bessere Hälfte wieder da ist. Oder, Andreas, guten Morgen.
Was soll ich dazu sagen, wenn wir jetzt in einem freien Mikrofon Gespräche sind? Ja, natürlich freue ich mich sehr. Ich habe dich gestern vom Flughafen abgeholt. Deine letzte Station deiner Rundreise, die ja zum größten Teil in Europa stattfand, war ja London. Hochinteressant. Wir haben uns gestern Abend natürlich noch trotz der Zeitverschiebung über einiges unterhalten dürfen, weil du natürlich auch mit wirklich spannenden Erkenntnissen zurückgekommen bist. Also ich war wirklich stolz auf dich und bin ich immer noch natürlich. Und ich freue mich natürlich jetzt auf unsere neue Sendung. Wir sitzen hier wieder gemeinsam am Tisch und die Band steht im Hintergrund und die machen gerade Pause und ganz zum Schluss spielen sie wieder fröhlich ein. Ich hoffe, sie verspielen sich nicht.
Ja, also ich finde, sie hatten jetzt auch genügend Urlaub und es reicht jetzt mal allmählich wieder. Ich kann nur sagen, ich freue mich, dass ich wieder daheim bin, auch wenn der Sommer bzw. der Frühling sich hier noch nicht so ganz zeigt, nein. Wie in Mitteleuropa. Andreas, zum Wetter hast du heute noch nichts gesagt. Und viel gibt es auch nicht zu sagen.
Also es ist wirklich verrückt, aber seit du da bist, ist das Wetter natürlich wieder ziemlich schlecht geworden. Wir hatten hier die letzten 14 Tage ganz viel Sonne, strahlenden blauen Himmel und es war relativ warm für die Verhältnisse hier, bis zu 18 Grad. Und jetzt sind es eben halt nur noch 8 Grad und wir haben bewölkt und blauen Himmel und Sonne. Es ist so ein gemischtes Wetter. Nicht schlecht, muss man auch ganz klar sagen, aber nicht vergleichbar mit den letzten 14 Tagen. Aber es ist eben halt jetzt gerade Anfang Mai und die Zeit zieht sich hier ein bisschen länger hin, als es in Deutschland ist. Die Bäume haben schon ganz viele Knospen, aber sie sind noch nicht auf, wie du das gerade erzählt hast, wie es in Deutschland ist. Aber eins ist wichtig, der See changiert. Und zwar zum Teil in einem Türkis, zum Teil in einem Silber. Also eigentlich wunderschön.
Ich sehe ihn in Grau, aber man kann ja ein bisschen, war klar, ne?
War klar.
Ja. Ja, ich versuche bei der Realität zu bleiben. Ja, du auch. Gut, also das war ein innerer Wunsch, der hier auch schön klang. Ihr Lieben, wir fangen an. Ja, es gab in Hamburg vor wenigen Tagen eine Demo des Kalifats. Und während also in allen möglichen Stadtteilen wenig passiert ist in Hamburg, ist es da so richtig zur Sache gegangen. Und da werden dann tatsächlich Forderungen laut, dass Deutschland ein Kalifat werden soll. Andreas, wir haben vor 2, 3, 4 Jahren haben wir mehrere Warnungen internationaler Politiker hier mal behandelt. Unter anderem hat da auch der russische Präsident Putin sich geäußert und hatte damals, falls du dich erinnerst, aufgerufen, die Menschen aus Mitteleuropa nach Russland auszuwandern, wenn sie einem Kalifat entgehen wollten, das in Deutschland droht. Und da haben wir damals gesagt, naja, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Aber diese Veranstaltung da in Hamburg, die hat ja doch gezeigt, dass das durchaus das Ansinnen vieler dieser Menschen, die dazugehören zu diesen Kalifatsgruppen, dazu kommen wir gleich, die diesen hegen.
Naja, es war schon eine ganz eigenartige Stimmung, als man das so gesehen hatte. Und zwar war es ja interessanterweise so, dass diese Kalifatsforderung, also Udo Ulfkotte und verschiedene andere Ausnahmejournalisten, Udo Ulfkotte, der weilt ja nicht mehr unter uns, der redet schon seit 20 Jahren darüber und noch länger, wie im Prinzip eine solche Islamisierung stattfindet. Und es geht ja auch gar nicht um eine Verteufelung des Islam, sondern es geht darum, dass eine Kultur sich gerade aufgibt. Das ist auch wichtig. Es geht nicht um eine Kriegserklärung gegen den Islam, aber wir sehen zurzeit eine ziemliche kriegserklärungsähnliche Struktur bei dem, was ich da gesehen habe. Denn die Personen, die dort in Hamburg aufgetreten sind auf der Bühne, die machten keine freundliche Aussage und sagten, wir wollen euch jetzt bitten, dass ihr irgendwann alle wunderbar zum Islam rüberkommt und wir ein Kalifat gründen und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es wurde mit Drohgebärden, mit einer sehr erhobenen Stimme, Gewalt, Androhungen schon ziemlich deutlich gemacht, dass man das will. Aber das Skurrile war, dass ein Stadtteil weiter der Bundeskanzler Scholz eine Wahlkampfrede hielt und warnte vor dem Rechtsextremismus und dass die das System Bundesrepublik Deutschland, also die Politik, das Regime gewissermaßen anzweifeln und abschaffen wollen, während im Kalifat Forderung genau das ganz klar in einer ziemlich klaren Form dargestellt wurde. Es war aber weder eine Frau Faeser da, noch war der Verfassungsschutz, der sich dazu gemeldet hatte. Spätestens dann muss man doch wirklich merken, dass hier eine gewollte Struktur gerade abläuft.
Ja, auch das ZDF hatte ja darüber berichtet und hat das Ganze in, also diese Gruppe, diese Kalifatsanhänger, die dort protestiert haben, bezeichnet mit rechtsextremistische Kreise.
Ja, das kommt auch noch dazu, dass also jetzt interessanterweise die Araber jetzt die Rechtsextremen gewesen sind. Also das Ganze nimmt natürlich Formen an, die dann irgendwann mit nichts mehr zu begründen sind und die Menschen werden eigentlich nur noch für dumm verkauft.
Also ich meine, wenn man jetzt solche Gruppen und viele Araber, die ja jetzt also auch gegen Israel ganz offen auftreten, wenn man die natürlich alle zusammenfasst, es sind ziemlich viele, und die auch den Rechten zuordnet, dann hat man natürlich noch eine größere rechte Ecke. Das passt vielleicht ganz gut in den Kram.
Naja, wir haben ja eine Situation, dass die weiße Kultur in Deutschland, die eigentliche Urkultur oder die Ethnie, die dort lebte, Rasse darf man ja überhaupt nicht mehr sagen, dass die natürlich jetzt eine Minderheit werden. Und eigentlich sagt ja die rot-grüne Politik, dass sie sich für die Minderheiten stark machen. Wir wissen aber, dass zum Beispiel die Weißen auf der Welt ganz klar zu einer Minderheit gehören, und zwar unabhängig von der Geschichte mit den Kolonialisierungen und so weiter. Es ist eben halt eine Minderheit. Und hier erfährt man nichts plötzlich davon, dass man sagt, wir müssen jetzt hier diese Minderheit der Weißen schützen, sondern es geht darum, die weiße Ethnie quasi regelrecht abzuschaffen. Am besten noch der alte weiße Mann, zu dem ich ja auch gehöre.
Ja, da gibt es dieses sehr spannende Buch von Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, der unter anderem als Gründe angibt, dass es diese Gutsherrenart der Weißen sei, die eben das alles möglich machen. Und als ich da jetzt unterwegs war, habe ich schon tatsächlich einige Menschen beobachtet, Andreas, die so in früherer Manier ganz selbstbewusst aufgetreten sind, so ein bisschen das Personal in den Restaurants schikaniert hat nach diesem Motto. Das ist ja etwas, das war eigentlich noch nie angesagt, diese Art, aber in der heutigen Zeit ja wohl erst recht nicht.
Naja, wir haben natürlich in unserer Geschichte viel zu tun, du genauso wie ich, als wir noch nicht zusammen waren. Da hatten wir so bestimmte Menschen, so die vermeintlichen Besserverdienenden oder die selbsternannte Schickeria, die sich wirklich alles andere als besonders gut benommen hat. Das habe ich auch immer angezweifelt und als furchtbar empfunden, wenn man zum Beispiel einen Kellner zusammenfaltet, weil da irgendwas mal nicht ganz genau gelaufen ist und so weiter. Das waren die Dinge. Das ändert aber nichts an der Situation, dass es immer Menschen gibt. Übrigens auch im Islamismus gibt es ja unglaublich viele gemäßigte Menschen. Das ist ja gar nicht die Frage. Es geht jetzt einfach darum, dass ein Land regelrecht aufgegeben werden soll. Und das ist die politische Führung, die ich da erkennen kann.
Und dafür gibt es natürlich Gründe, die wir am Ende der Kette im internationalen Finanzsystem finden können. Nicht wahr, Herr Popp?
Die finden wir dort. Und das ist vielleicht auch einer der wirklichen Gründe, die viele nicht verstanden haben. Wir haben ja gestern Abend noch darüber gesprochen, weil ich eine Idee hatte. Ich spiele mit dem Gedanken, ein Webinar zu machen, kostenlos, und zwar für junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren ungefähr. Und ich kann es nicht kontrollieren, wer da kommt, und zwar unbegrenzt. Und ich werde dort ein Webinar und einen Vortrag halten. Was ist Demokratie? Was hat Krieg, Pandemie und was hat Klima mit Geldsystem zu tun? Wie entstehen bestimmte Strukturen? Wie wird Geld überhaupt entwickelt? Das heißt also ein paar Grundlagen, die man braucht, um sich ein eigenes Bild zu machen. Also ich will das so als Kampf verstehen, gewissermaßen gegen das Mittelmaß und diese ganze Fadenscheinigkeit auch in den gesamten Bildungssystem. Und wir werden da in Kürze ein Datum bekannt geben, wahrscheinlich an einem Dienstagabend, wenn nichts im Fernsehen läuft oder auch nicht groß was anliegt oder große Partys. Ich glaube, das ist ein ruhiger Tag, wo junge Leute die Möglichkeit haben, sich einen kurzweiligen Vortrag, ich lege mir da die Maßlatte hoch, sich anzuhören, um genau diese Zusammenhänge dann zu erfahren, wie ich sie mal sehe, als Alternative.
Also du gehst davon aus, dass zum Beispiel Dienstagabend nichts im Fernsehen läuft, was interessant ist. Dementsprechend gehst du davon aus, dass junge Leute Fernsehen gucken?
Ich habe gerade, als ich es gesagt hatte, gedacht, das war eine blöde Aussage. Nein, ich weiß, junge Leute gucken kein Fernsehen mehr. Fernsehen ist wirklich mittlerweile das totale Auslaufmodell. Stimmt. Aber ich weiß, dass viele junge Leute mich anschreiben und fragen mich irgendwelche Dinge, wie sie sich ihr Leben gestalten können, wie sie sich einbringen können. Und genau das ist die Gruppe, das Wissen fehlt, überhaupt Zusammenhänge zu verstehen. Es geht nicht darum, meine Meinung aufzuoktroyieren, sondern ganz sachlich, objektiv Zusammenhänge des Geldsystems und deren Auswirkungen über Kriege und so weiter im Prinzip aufzuführen.
Ist bestimmt spannend. Also ich habe dieses Webinar fast jeden Tag und deswegen kann ich auch durchaus bestätigen, dass es da interessante Informationen gibt, die, wenn man sie zum ersten Mal hört, einen echt umhauen, weil man diese Dinge so nicht vermutet hat und eigentlich das Thema Geldsystem, das finde ich, oder es war für mich so ein Erweckungsruf, das Thema Geldsystem, wie entsteht Geld, ne, und woher kommt das Geld, wer hat das Geld eigentlich, wenn man das erfährt, dann befindet man sich schon mitten auf dem Weg in Richtung Erhellung oder Erleuchtung.
Ja, die wichtigsten Dinge zum politischen Grundwissen sind einfach nicht erkannt. Und da möchte ich ein bisschen mithelfen, das Wissen zu erweitern.
Es wird dir gelingen, ich bin sicher. Lass uns mal kommen zu deinem Lieblingssuperminister Robert Habeck. Robert Habeck stand ja zumindest, was freie Portale, freie Medien wie News, Apollo, Tichy, Reitschuster, uns angeht, unter Beschuss wegen eben der Entscheidung, die Atomkraftwerke abzustellen. Er hat sich offenbar über sämtliche Empfehlungen, das nicht zu tun, von Experten hinweggesetzt, hat das einfach weggewischt, hat dann, als im Bundestag eine spontane Anhörung dazu anberaumt wurde, allerdings merkwürdigerweise nicht öffentlich, hat er sich grinsend da vor dem Bundestag gestellt und als ob das Ganze nur ein Witz sei. Eigentlich müsste ihm aber das Lachen schon längst vergangen sein, weil diese Akten dokumentieren, die Cicero, ein Redakteur, Daniel Gräber, eingeklagt hatte. Und diese Akten dokumentieren, dass tatsächlich eine Art grüner Schattenapparat in seinem Rücken mit seinem Wissen gegen die Realität und damit gegen die Menschen im Land und gegen den Wohlstand regiert. Es ist ein handfester Skandal. Die Mainstream-Medien, ich habe inzwischen immer noch nicht viel darüber gesehen. Und ich habe hier einen Artikel vorliegen von Apollo News. Die hatten auch darüber berichtet. Und es heißt, wie ein Minister knietief in der Skandaljauche steht, so tritt Habeck aber nicht auf. Er ist betont gelassen und stolziert durch die Hallen des Bundestages. Ich kann das hier alles sehr gut nachempfinden, wie es formuliert ist. Im legeren Sakko mit offenem Hemdkragen, Hände in den Taschen und lächelt. Mehr noch heißt es hier, er grinst sich richtig einen ab, so als sei all das, was gerade um ihn herum passiert, ein Witz, eine Lächerlichkeit.
Ja, und ich gehe davon aus, dass er, gerade weil er so auftritt, sich sicher fühlt. Warum fühlt er sich sicher? Das heißt, er hat offenbar grünes Licht von seinen eigentlichen Führungskräften. Über ihn ist ja Herr Greichen offenbar angeordnet, der ja für ihn die Papiere gemacht hat. Vielleicht auch, weil Herr Habeck das nicht versteht und vor allem repräsentieren soll. Aber wir dürfen nicht vergessen, Herr Habeck ist in der Schweiz ausgebildet worden, beim Milliardärsclub WEF. Und wir dürfen nicht wissen, dass diese Handschrift, die wir sehen in der gesamten Politik, natürlich eine WEF-Handschrift ist. Und er sich da an der Stelle natürlich, genau wie der Bundeskanzler, sicher fühlt. Solange sie machen, was die Führenden sagen, solange kann ihnen eigentlich nichts passieren, so glauben sie zumindest, solange bis die Völker aufwachen und sagen Stopp. Denn dann könnte zum Beispiel auch ein WEF ganz schnell am Rande liegen. Und das ist die große Gefahr, die sie haben. Das wird Herr Habeck aber in der Tragweite noch gar nicht verstanden haben. So ist meine persönliche Meinung dazu. Aber dieses Sicherheitsgefühl, was er vermittelt, ist ein Zeichen, dass seine Führungsoffiziere aus meiner Sicht, und das ist keine Verschwörungstheorie, da sind mehr als Indizien, das sind mehr als Verdachtsfälle, denn sonst würde er so etwas nicht durchbekommen. Und wir sehen ja auch, dass offenbar diese Machtstrukturen über ihn auch auf die Medien den Einfluss haben, dass die da auch nicht drüber berichten. Und so schließt sich dann der Kreis.
Ja, Hand in Hand in den Untergang. Und ich bin gespannt, wirklich gespannt, wie lange eigentlich das noch gehen kann. Das ist die Frage, die wir hier immer wieder stellen. Inzwischen völlig verzweifelt manchmal, denn das kann ja alles nicht sein, dass einem so wichtigen und erfolgreichen Land wie Deutschland der Strom abgedreht wird und die großen Unternehmen das Land verlassen und keiner wirklich, natürlich gibt es einzelne Stimmen, aber normalerweise, Andreas, du sprichst ja auch immer über den Mittelstand, normalerweise müssten doch die mittelständischen Unternehmen über ihre Verbände zum Beispiel etwas tun, außer vielleicht mal einen Brandbrief zu schreiben.
Also ich kenne keinen mittelständischen Unternehmer, der mit seinen Verbänden zufrieden ist, sondern die fragen sich selbst, wie geht das? Aber die mittelständischen Betriebe, das sind die Leistungsträger der Bundesrepublik, das waren auch die Garanten der Wirtschaftsordnung, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erst groß gemacht haben. Und das war wiederum natürlich auch das Problem, weil Deutschland interessanterweise immer irgendwie groß wurde, egal in welcher Situation sie waren. Denken wir an 1871 mit dem Kaiserreich, wie sich dann die Wirtschaft und die Ökonomie entwickelt hatte. Sehen wir dann die Situation, wie man plötzlich Rohstoffe brauchte und man dann eine Eisenbahn von Berlin nach Bagdad bauen wollte, um dort die Rohstoffe von dem Irak zu bekommen. Und wenn wir das mit der heutigen Zeit vergleichen, wo wir die Rohstoffe plötzlich aus Russland bekamen, da wurden Nord Stream 1 und 2, die ich durchaus mit dieser Eisenbahnlinie von damals vergleiche, und die wurde dann auch gesprengt. Und so wie 1914 zufällig der Erste Weltkrieg im Prinzip dazwischen kam, dass dieser Wiederaufbau auch Europas, Zentraleuropas, unter der Führung des deutschen Erfindergeistes sich entwickeln konnte. Genauso steht jetzt wieder das Thema Krieg nach der Sprengung der Pipelines im Prinzip im Raum. Und da sehe ich natürlich auch gewisse Reime, wie das Mark Twain immer sagt. Ich will das nicht vergleichen, aber ein Reim ist hier aus meiner Sicht wirklich angebracht.
Ja, und es gibt natürlich einige Leute, die Robert Habeck gut kennen, auch von früher her, denn er hat ja seine Wurzeln im Norden in Schleswig-Holstein und hat dort schon 2002 als Kreisvorsitzender in Schleswig-Flensburg begonnen. Dann wurde er 2 Jahre später Landesvorsitzender. Von 2012 bis 2018 war er Minister für Umwelt und so nannte er sich dann wirklich Minister für die Energiewende. Und aus dieser Zeit gibt's alte Weggefährten. Und die haben sich jetzt über ihn geäußert. Und zwar hat das Nachrichtenportal von Julian Reichelt, News, kann ich immer wieder nur empfehlen, die haben mal diese alten Weggefährten befragt. Und die erkennen ihren Robert heute kaum noch wieder. Also da gibt es zum Beispiel Ole Eggers, damals wie heute Landesgeschäftsführer beim Umweltverband BUND, der nannte Herrn Habeck bei seinem Wechsel nach Berlin noch einen charmanten, charismatischen Macker. Sein Urteil heute wörtlich: Robert Habeck ist für den Naturschutz der gefährlichste Politiker, den wir auf der ganzen Bühne haben. Das hat er gesagt beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und hat dann noch weiter ausgeführt wörtlich: Ihm ist wichtig, wie er in den Geschichtsbüchern steht. Alles, was ihn da behindert, wird beiseite geräumt. Das klingt, Andreas, nach Skrupellosigkeit, die man ja diesem netten Herrn Habeck überhaupt nicht eigentlich zumuten möchte oder zuordnen will.
Naja, wir sehen natürlich, dass hier eine aus dem Ruder laufende Situation entstanden ist und die kann man auch irgendwo wiederum mit der Geschichte vergleichen. Er bekommt offenbar grünes Licht. Aber was hier gemacht wird, ist ja eine Politik einzuleiten, die nicht rückkehrbar ist. Ich möchte das mal vergleichen mit einem historischen Zeit. Es gab damals Hermann Cortes, das war der, ich glaube Spanier war der oder Venezuela, Venezuelaner, glaube ich, so müsste es heißen, der damals Mexiko entdeckt hatte. Es muss so um Anfang des 16. Jahrhunderts sein, 1520 gewesen sein. Und als die dann in Mexiko gelandet sind, er mit seinen ganzen Mannen, haben sie die Schiffe verlassen. Und dann hat Cortés angeordnet, dass die Schiffe in Brand gesetzt und verbrannt werden. Diese Verbrennung der Schiffe hatte damit natürlich die Wirkung, dass die Mitarbeiter damit die Flucht wieder zurück in die Heimat nicht mehr hatten. Die mussten jetzt quasi nur noch nach vorne gehen und hatten keine Rückkehrmöglichkeit. Und das vergleiche ich jetzt mit der Abschaffung zum Beispiel der bestehenden Versorgung mit Strom, ob das jetzt Gaskraftwerke oder ob das jetzt die Werke sind wie Kohle oder auch Atom. Und jetzt wird quasi die Atom nicht nur abgeschaltet, sondern die ganzen Dinger werden rückgebaut und so zerstört, dass sie nicht mehr in Gang setzbar sind. Das ist wie die Verbrennung der Schiffe. Wir wissen aber noch gar nicht, ob es überhaupt jemals die Möglichkeit gibt, in dieser sogenannten alternativen Form einen Ersatz zu haben. Der Unterschied zu Cortés ist also, dass Cortés zumindest erstmal in Mexiko am Strand angekommen ist, bevor er die Schiffe verbrannt hat, während jetzt im Prinzip der Herr Habeck die Schiffe schon in Brand setzt, aber die haben noch gar kein Land in sich, die sind noch unterwegs und jetzt sagt er einfach nur, ihr müsst jetzt halt schneller rudern, dann werden wir das schon irgendwie schaffen. Das ist das Problem, vor dem wir gerade stehen.
Mhm. Ja, ich würde trotzdem wieder zu Herrn Habeck jetzt zurückkommen. Ja. Und vielleicht mal, es gibt noch weitere Leute, die offenbar wirklich genervt sind von ihm. Es geht um eine Fundamentalkritik. Es wurde ja letzte Woche ein Habeck-Gesetz verabschiedet, das den Ausbau der erneuerbaren Energien im Eiltempo ermöglicht. Ganz schnell, dass keiner mehr wirklich denken und prüfen kann. Das Ganze geht zulasten des Naturschutzes. Das ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, Andreas, dass also der Umweltschutz und die Klimapolitik überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Im Gegenteil, es wird hier gerade noch mal ausgeführt bei News, für einzelne Windräder braucht es demnach bald keine einzelnen Prüfverfahren mehr vor Ort. Da reicht jetzt eine Schreibtischgenehmigung, aus meiner Sicht ein Riesenskandal. Und weiter steht dann in diesem Gesetz, was in 45 Tagen nicht bearbeitet wurde, gilt als umweltrechtlich genehmigt. Wie kann das sein, dieser ehemalige Weggefährte Ole Eggers, der kritisiert, dass dieses Gesetz von Herrn Habeck weit über die von der EU vorgegebene Richtlinie hinausreicht und im Ausbau von Windparks alles andere untergeordnet werde. Also das Klima, sagt er, kann man in den nächsten Jahrzehnten ändern. Der Artenverfall dadurch ist aber nicht mehr rückgängig zu machen.
Also es ist eigentlich relativ einfach auch zu analysieren, weil die Windkraftanlagen und die CO2-Zertifikate, die spielen da ja eine Rolle insgesamt, sind ein gigantischer ökonomischer Prozess für einige Ultrareiche, die gerade in dieser Vermögensumverteilung im Gang sind. Ein Herrn Habeck hat deutlich gezeigt und alle anderen Grünen und roten Politiker mittlerweile auch, dass ihnen die Umwelt völlig egal ist. Ihnen ist auch der Klimaschutz völlig egal, weil sie natürlich auch im Unterbewusstsein wahrscheinlich wissen, dass das eine Riesenstory ist, um eine Pseudowirtschaft in Gang zu setzen. Wirtschaft bedeutet eigentlich eine Wertschöpfung, die also Werte erhöht und damit den Menschen eine gewisse Möglichkeit oder einen gewissen Vorteil bringt. Aber hier dient die gesamte Ökonomie, die abgeschafft wird, nur noch einer Pseudowirtschaft, um damit Gelder umzuverteilen. Und die Menschen bleiben auf der Strecke. Dass hier im Prinzip von Ethik und Moral, Frau Büchs müsste jeden Tag durchdrehen alleine, wenn sie in ihrer ethischen Kommission, aber da ist sie wohl offenbar die Falsche.
Ich hatte eine Wette mit mir selber gemacht, nach welcher Minute Frau Büchs heute dran ist. 24 Minuten sind wir jetzt auf Sendung. Es gibt nachher übrigens noch einige Neuigkeiten zu Frau Büchs. Das stellen wir dann in Form eines Videos ein. Es gibt noch einen anderen Kritiker an der Habeck'schen Klimapolitik. Das ist der schleswig-holsteinische NABU-Chef Alexander Schwarzlose. Der sagt, dieses Gesetz, also in 45 Tagen alles durchzupeitschen und was bis dahin nicht behandelt wurde, ist genehmigt. Sowas gab es auch noch nie, ne? Dass etwas, was nicht genehmigt wurde oder nicht bearbeitet wurde nach 45 Tagen, dann damit als genehmigt gilt. Ich komme da gerade noch nicht drüber hinweg.
Naja, man hat ja auch im Prinzip sogenannte Impfungen genehmigt, die nie wirklich geprüft geprüft wurden, wie man das machen musste. Und heute die Leute sterben, was ja sogar offiziell bekannt gegeben wurde, dass durch diese Impfung mittlerweile Leute sterben müssen. Von offizieller Stelle sogar wird das bekannt gegeben. Warum sollen sie an der Stelle jetzt plötzlich human, menschlich und auch strukturiert vorgehen?
Ja, und dieser Alexander Schwarzlose von NABU, der sagt, dass dieses Gesetz entschieden dazu beiträgt, den Klimaschutz gegen den Naturschutz auszuspielen. Denn er hat die Sorge, dass diese 45-Tage-Regel den Effekt haben könnte, dass Windräder regelmäßig genehmigt werden, ohne dass die Zentralelemente des Naturschutzes geprüft worden sind.
Ja, was soll man dazu sagen? Der Naturschutz spielt halt keine Rolle. Und da haben wir es wieder. Es geht ausschließlich um die Industrie.
Mir erscheint das aber auch, Andreas, dass das so eine Entscheidung in aller Hast getroffen ist, weil man natürlich im sogenannten Klimaministerium erkennt, dass der Gegenwind immer härter wird, gerade was Windkraft angeht, die viel zu teuer ist, die uneffektiv ist und die tatsächlich eine Menge Fragen zum Thema Naturschutz aufwirft.
Ja, und das ist die gute Nachricht dabei. Das System an sich, das Regime Habeck, das Regime Greichen-Habeck oder das Regime Olaf Scholz und so weiter, sind ja letztendlich nur die Namensgeber für das eigentliche Regime, was drüber steht. Und dieses Regime, inklusive des World Economic Forum, die wanken eindeutig, weil ein Großteil der Menschen eben nicht so dumm ist, wie sie geglaubt haben. Und jetzt fangen sie an und werden unkontrolliert schnell. Und wer unkontrolliert beschleunigt, der gerät schnell ins Stolpern.
Es ist noch ein weiterer. Ich möchte das hier in aller Ausführlichkeit behandeln, weil die Ungeheuerlichkeit dieses Atemlosgesetzes, das Herr Habeck da mal ganz schnell wieder ganz galant durchgewunken hat, diese Auswirkungen ja noch überhaupt nicht zu fassen sind. Und auch darüber übrigens herzlich wenig in den Hofberichterstattungsmedien. Mann, ich frage mich, was diese Leute eigentlich, ja, weiß ich nicht, egal. Also auf jeden Fall wird ein weiterer hier erwähnt, Arvst Wagner. Der war Grünen-Chef im Landesverband Schleswig-Holstein, als Habeck Minister wurde. Und der Herr Wagner ist mittlerweile bei den Grünen sogar ausgetreten und er vermisst den Robert Habeck, der früher aus knallharten Konflikten faire Kompromisse geschmiedet habe. Diese Fähigkeit zum Kompromiss sei dem Vizekanzler in Berlin abhanden gekommen. Er sehe nur noch die eigene Agenda. Wagner vermutet ein falsches Umfeld als Grund für den Wandel. Wörtlich erholt sich Leute, die ihm zusprechen, Kritik ist nicht erwünscht, wenn es das mal nur alleine wäre.
Also Kompromissunfähigkeit ist nicht nur der Umgang mit falschen Leuten, sondern auch ein mangelndes Abstraktionsvermögen, sich selbst einzuschätzen, um nicht zu sagen, nicht intelligent genug zu sein, um zu erkennen, dass man damit nicht auf Dauer durchkommen kann. Und das sind die guten Zeiten, nämlich jeder, die man daraus ableiten kann, auch wenn es noch ein bisschen dauern sollte, weil nämlich hier ein Mensch vorne an der Spitze steht, der eben halt längst nicht über die intellektuellen Mittel verfügt, aus meiner Sicht, um diesen Job anständig zu machen, sondern er wurstelt sich jetzt schon durch und das wird zu offensichtlich.
Ja, und damit werden wir natürlich weiterhin unsere Augen offen halten, was die Gesetze im Klimaschutzministerium rum und im Wirtschaftsministerium angeht. Dank immer wieder an fleißige, echte Journalisten, die auch innovativ und investigativ arbeiten, wie eben beim Cicero oder Paul Schreier von Multipolar, hätten wir nur ein paar mehr von ihnen. Wir kommen zum nächsten Thema, Andreas. Ich habe hier vorliegen einen Artikel der Berliner Zeitung. Die Überschrift heißt: Banken wollen kriegstüchtig werden, kuscheln mit dem Kanzler. Und da heißt es, dass die Aufrüstung in Europa, die ja auf Hochtouren läuft, für die Banken ein lukratives Geschäft werden könnten oder werden. Denn die Finanzindustrie hat sich zu Wort gemeldet und will ja die Bundesregierung unterstützen. Also man will sich im Bankensektor in Europa und vor allem in Deutschland stärker auf die Finanzierung von Waffen fokussieren. Und der diesjährige Bankentag in Berlin, der hatte ja zu diesem Zweck Bundeskanzler Scholz und unsere Außenministerin Annalena Baerbock zu Impulsreferaten eingeladen. Und tatsächlich lautet die Überschrift des renommierten Platow-Briefes Kuscheln mit dem Kanzler. Die Banken sehen sich jetzt als strategischer Sektor bei der Verteidigung der finanziellen Souveränität Europas. Eigentlich ist das ein ganz logischer Ringschluss.
Also man muss dazu sagen, das internationale Finanzsystem befindet sich ja nun schon seit geraumer Zeit in einer Art Kernschmelze. Und diesen Vorgang versucht man so lange zu verzögern, wie es nur irgend geht. Nun will man das versuchen, in irgendeiner Form so lange hinzuzögern, bis man eine digitale Währung hat. Die funktioniert aber eben nicht, weil das eben halt vorn und hinten Kinderkrankheiten gibt und das ganze Ding würde momentan zerschellen. Das heißt, die stehen unter Druck. Nun muss man weiter wissen, dass die Aktionäre der Banken, das heißt des Finanzsystems, die eigentlichen Investoren, dieselben Leute sind, die auch in der Migrationsindustrie drin sind, die in der Rüstungsindustrie drin sind, die in der Klimaindustrie drin sind. All diese Faktoren und in der Impfindustrie natürlich. Und das bedeutet natürlich genau diese Themen, Gesundheit, Klima, Krieg und Finanzen. Das sind dieselben Investoren und diese Dinge müssen am Leben gehalten werden. Und für Banken ist das natürlich ideal, wenn die sagen, wow, wir kriegen jetzt erste Bonität an Kreditnehmern rein. Wir geben jetzt das Geld raus. Wie das entsteht, das ist ja das, was auch Thema meiner Webinare immer wiederum ist, wie das überhaupt entsteht, nämlich aus dem Nichts. Und der Steuerzahler haftet dafür. Nun wird aber nicht investiert, zum Beispiel in eine bessere Infrastruktur, was den Menschen dient, sondern in zerstörerische Maßnahmen wie Waffen und Munition. Und das ist für die Banken natürlich willkommen. Die werden jetzt auch Frau Baerbock ganz toll finden und so weiter. Je mehr es knallt, desto besser. Und wahrscheinlich wird dann auch Frau Strack-Zimmermann irgendwann bei der Deutschen Bank dann Reden halten.
Also du hast es hier schon auf den Punkt gebracht. Frau Baerbock ist ja da aufgetreten und diese Platow-Briefe, da heißt es, erstaunlich beeindruckt zeigten sich die von uns befragten Banker von der Rede der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die eloquent den Bogen von der großen Weltpolitik zu den Finanzmärkten und der Kapitalmarktunion spannte. Baerbock hatte gesagt, dass die EU wörtlich bei der Finanzierung elementarer Zukunftsinvestitionen einfach ihr Potenzial nicht ausschöpfen könne. Vermeintlich rein finanzmarktpolitische Fragen berührten, sagt sie auch wörtlich, ganz offensichtlich elementare geostrategische Fragen. Und mit einer echten Kapitalmarktunion könne die EU bei den Zukunftsthemen, zu denen seit neuestem der Aufwuchs unserer Verteidigungsfähigkeit zählt, die Nase vorne haben, so Frau Baerbock, und vernünftig mitlaufen. Denn nur so könne Europa geopolitisch und geostrategisch handlungsfähig sein.
Das erinnert mich an eine Zeit in den 80er oder 90er Jahren, wo ich mal in einem Radiointerview war. Und da haben wir darüber gesprochen, wie die Aufsichtsräte in den Banken zusammengesetzt werden. Da ging es um eine Bremer Bank. Und da waren das irgendwelche grüne Menschen, die dort im Aufsichtsrat waren, für die Vorstände ideal. Das waren dann Sozialpädagogen und so weiter, die überhaupt keine Ahnung von gar nichts hatten. Und das sind natürlich ideale Figuren, um dann die Entscheidungen als Vorstand durchzusetzen. Und wenn man hier zum Beispiel in diesem Fall keinen Aufsichtsrat, sondern eine Bundesaußenministerin hält, die einfach überhaupt keine Ahnung hat, und die kann man natürlich hervorragend prägen und steuern. Und da lässt sich das natürlich hier wieder so zusammenfügen. Dieses Spiel, dass man inkompetente Leute in bestimmte Positionen hieft, um das Finanzsystem in Richtung der Investoren immer in dieselbe Richtung zu halten, der ist übrigens nicht neu, dieser Trick.
Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass Frau Baerbock ihre Rede auch nicht wirklich selber geschrieben hat. Das wäre ja doch eine sehr große Herausforderung für sie gewesen. Und dass das eben irgendwelche übergeordneten Organe gemacht haben könnten, die da Dinge orchestrieren und koordinieren, zeigt, dass auch der frühere EZB-Präsident Mario Draghi glaubt, hat sich dazu auch geäußert, dass sich die EU-Staaten in Rüstungsfragen zusammenschließen müssen, um im sich abzeichnenden Wettstreit zwischen USA und China zu bestehen. Und eine der Ideen, die in diesem Zusammenhang ventiliert wird, sei eben ein stärkeres Engagement der Europäischen Investitionsbank. Andreas, die EIB, ist dir die bekannt?
Ja, natürlich. Also man muss wissen, Mario Draghi, das sind ja immer dieselben Figuren, die uns hier, die uns um die Ohren gehaufen werden. Ist ja ein ehemaliger Topmanager von Goldman Sachs gewesen. Wurde dann in die EZB reingebracht, als Führer der EZB, als Präsident, um genau diese Infrastrukturen, die wir hier besprechen, aufzubauen. Das heißt, die Zerstörung Europas durch den Euro, das war das erklärte Ziel, natürlich nicht offiziell, aber das ist nicht nur das Ergebnis, sondern das war auch im Vorfeld schon 2000, um die Jahrtausendwende herum, bereits bekannt und wurde von vielen, unter anderem auch von mir, immer wieder angezeigt. Das war eine ganz logische Geschichte. Und aus diesem Grunde passt das Ganze natürlich dazu, dass Herr Draghi hier natürlich auch diese Rüstungsfragen, das Spiel gehört ja alles zusammen, natürlich mit komplett unterstützt, um damit das Finanzsystem vermeintlich am Laufen zu halten, in Wirklichkeit aber nur den Crash zu verzögern, aber auf Kosten der Bürger, deren Arbeit und deren Steuern. Man schmeißt also quasi gutes Geld, Steuergeld, schlechtem Geld hinterher.
Ja, also man versucht offenbar wirklich, Europa da in den Krieg zu zwingen. Ich möchte noch mal, ich hatte dir gerade die Frage gestellt, ob dir die Europäische Investitionsbank, die EIB, bekannt ist. Wem sie nicht bekannt ist, die folgende Info. Sie ist gemessen an ihren Vermögenswerten der weltweit größte multilaterale Kreditgeber. Hier heißt es bei der Berliner Zeitung, dass viele EU-Staaten in der EIB eine Institution zur Steigerung der europäischen Verteidigungsausgaben sehen, weil wörtlich Russlands Krieg in der Ukraine bereits im dritten Jahr wütet und die Mitgliedstaaten Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Verteidigungskapazitäten prüfen müssten und wollten und sollten. Und so hat der Europäische Rat kürzlich die Europäische Investitionsbank aufgefordert, ihre Politik zur Kreditvergabe an die Verteidigungsindustrie und ihre aktuelle Definition von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck anzupassen und gleichzeitig ihre Finanzierungskapazität zu wahren. Und das EU-Parlament hat wiederum die Bank aufgefordert, die Kriterien für die erlaubten Investitionen zu überarbeiten. Warum? Damit Munition und militärische Ausrüstung, die über die Verwendung mit doppeltem Verwendungszweck hinausgehen, nicht länger von der Finanzierung dieser EIB ausgeschlossen sind.
Ja, entschuldige, ich hatte die Frage auch nicht beantwortet nach der EIB. Das hast du jetzt ganz ausführlich gemacht. Aber vielleicht nur eines. Diese Organisationen sind ja Verschleierungsorganisationen. Noch eine EZB, eine Bundesbank, eine EIB, eine Kreditanstalt für Wiederaufbau und was es dort alles gibt. Es gibt ja so unglaublich viele Bankenstrukturen und die dienen vor allem der Unübersichtlichkeit. Genau wie man ja eigentlich gesagt hat, dass eine Bilanz Klarheit und Wahrheit repräsentieren soll über ein Unternehmen, sind die Bilanzen nichts anderes als Nebelteppiche, damit man nicht sieht, dass die Unternehmen schon pleite sind. Und hier an dieser Stelle versucht man über irgendwelche Unterordnungen wie eine EIB, die man gründet, die keiner braucht. Wozu braucht man die? Es gibt genügend Banken. Theoretisch könnte man alles über ein paar wenige Banken ablichten, aber dann würden die Leute zu schnell Transparenz reinbekommen. Also werden dort irgendwelche untergeordneten Vehikel wie Investmentbanken eingebaut, damit die Menschen dann irgendwann aufhören, die Zusammenhänge zu verstehen, obwohl die Prinzipien ganz einfach sind.
Ja, und man sieht eben, was die Pläne sind, was Europa erwarten wird. Und dabei hätte dieser Ukraine-Krieg, es geht ja immer um den Ukraine-Krieg. Die Russen haben die Ukraine überfallen, da tobt ein Krieg und dieser Krieg wird ewig so weitergehen, sodass die Militärausgaben ständig erhöht werden, dass die Bundeswehr jetzt ganz große Pläne hat mit Einberufungen, aber auch mit Aufstockungen auf eine dreistellige Milliardenhöhe, eine weitere, neben dem sogenannten Sondervermögen.
Richtig, diese Sonderschulden, die man Sondervermögen nennt, die dienen ja dem Wirtschaftswachstum. Und wenn wir mal dieses Wirtschaftswachstum jetzt mal zugrunde legen, über dreistellige Milliardenbeträge auf Kosten der Steuerzahler, und wir haben dann ein Wirtschaftswachstum in der Prognose von 0,2% für nächstes Jahr, dann fragen wir uns mal, bei wie viel Prozent minus, 10, 12, 15%, wären wir eigentlich, wenn es diese gesamte Kriegsrüstung jetzt nicht gäbe, die man aus dem Hut gezaubert hatte. Und das ist das Irrsinnige daran. Und ich habe gerade gelesen, ich glaube in der Tagesschau.de, da hat eine Dame, die wirklich absolut keine Ahnung vom Finanzwesen hat, ich weiß gar nicht, wie die da etwas sagen darf, aber die hat allen Ernstes gesagt, Klima und Russland sind schuld an den Inflationsproblemen im Prinzip in Europa. So etwas Unsinniges auf einen Punkt zu bringen, ist es wirklich kaum fassbar, aber es läuft dort und zwar öffentlich-rechtlich von den Leuten finanziert, die sich das gar nicht anhören.
Ja, und ich möchte jetzt noch mal zu dieser Meldung von Telepolis und von Welt am Sonntag zurückkommen, die beide berichtet haben, dass eigentlich nach ganz kurzer Zeit nach Kriegsbeginn im Prinzip ein Friedensvertrag hätte in Kraft treten können, ein geheimer. Also hier heißt es, dass Moskau und Kiew nach dem Kriegsbeginn im Grunde bereit gewesen sind zu Verhandlungslösungen. Und man fragt jetzt hier, wie trug denn die NATO zur Eskalation bei? Und hier werden jetzt öffentlich gewordene Vertragsentwürfe diskutiert, die eine ganze Menge verraten. Also Unterhändler hat es auf beiden Seiten gegeben, auf russischer und auf ukrainischer. Das geht aus einem Dokument hervor, das hat die Welt am Sonntag eben auch veröffentlicht. Und dieser Vertragsentwurf stammt vom 15. April 2022, der von russischen und ukrainischen Unterhändlern eben unmittelbar nach dem Kriegsausbruch ausgehandelt wurde. Wahrscheinlich, Andreas, sind das Leute gewesen, die von der Agenda, die in Wirklichkeit übergeordnet gewesen zu sein schien, keine Ahnung hatten.
Naja doch, die werden das schon gewusst haben, aber sie haben versucht, sie vielleicht drüber hinwegzusetzen, weil sie wussten, wenn sie nicht in die Friedensverhandlungen kommen, viele hunderttausende Menschen sterben werden, so wie es dann ja auch gekommen ist, weil sie kein grünes Licht dafür bekommen hatten. Das finde ich eigentlich besonders interessant. Was hier interessant ist, ist, dass die Welt da jetzt mit aufmacht als ganz neue Information. Dieses Ding hatten wir schon vor 3 Monaten. Und zwar auf der Basis von der Aussage des General AD Kujat. Denn der hat darüber eine lange Rede gehalten und hat genau diese Zusammenhänge schon vor 3 Monaten oder noch länger her ganz offen gesagt. Und ich habe das ehrlich gesagt auch nicht so gewusst in dieser Form und habe mich dann damit beschäftigt und war überrascht darüber, dass eben durch diese ganz normale Neutralitätserklärung der Ukraine, so war das damals von Kujat erklärt worden, schlicht und ergreifend der Krieg zu Ende gewesen wäre und alle hätten ihren Frieden gehabt und alles wäre gut.
Also die waren sich wohl sogar dann einig bei diesen Verhandlungen. Da waren wohl nur noch wenige Punkte offen geblieben, die von den Präsidenten Putin und Zelensky persönlich verhandelt werden sollten. Dieses Treffen allerdings hat nie stattgefunden. Die Welt schreibt dazu, Einigkeit bestand über die Grundzüge des Friedens. So verpflichtete sich die Ukraine laut Artikel 1 des Vertragsentwurfs zu permanenter Neutralität. Damit verzichtete Kiew auf jegliche Mitgliedschaften in einer militärischen Allianz. Ein NATO-Beitritt des Landes wäre damit vom Tisch gewesen. Aus den 13 Unterpunkten des ersten Artikels geht hervor, wie weitreichend die Neutralität definiert war.
Naja, das war genau die Situation. Und dass da die Amerikaner natürlich nicht einverstanden sein konnten, das lag an der Unterbrechung des Intermarium-Konzeptes damals. Wir dürfen eins nicht vergessen, guckt euch mal die Landkarte an von Europa und dann guckt euch die Ostsee an und dann guckt euch mal das Schwarze Meer an. Und dann guckt mal die beiden Länder, die das Ganze verbinden. Und das ist die Ukraine und das ist Polen. Und wenn dann an der Stelle jetzt im Prinzip die Ukraine an der Stelle offen geblieben wäre, dann wäre das eben halt nicht dieser Sicherheitsdamm, dieses Intermarium-Konzept, um Russland von Zentraleuropa fernzuhalten. Das war die eigentliche Grundlage für diese Situation.
Ja, wir wollen das nochmal chronologisch beleuchten. Das wird nämlich bei der Welt am Sonntag und bei Telepolis auch gemacht. Also, das war im Jahr 2022, April, Mitte April. Die Verhandlungen begannen, als die Welt und die Ukrainer noch unter dem Schock des sogenannten russischen Überfalls standen. Das war ja im Februar gewesen. Nachdem die Ukraine auf dem Schlachtfeld zunehmend erfolgreich war, sei Russland sogar von seinen Maximalpositionen abgerückt, heißt es. Ein wichtiger Moment, den Kiew für eine Exit-Strategie aber verpasste. Welche Rolle westliche Akteure dabei spielten, müsste infolge der Veröffentlichung erörtert werden, denn zeitgleich zu diesen Verhandlungen hatten sich die Haltungen und Strategien der westlichen Länder im Ukraine-Konflikt deutlich verhärtet. Wir erinnern uns an die zahllosen Medienberichte, die da ordentlich mitgeholfen haben.
Ja, wir hatten damals ja die Situation, das muss man einfach noch mal verstehen, die Verträge von Minsk, und deshalb ist ja Russland einmarschiert in die Ukraine, aber nur mit 190.000 Soldaten. Das war der Grund, warum die Ukrainer am Anfang stärker waren, weil es wurde ja immer wieder gesagt, dass Russland im Prinzip Europa überfallen wollte. Das ist eindeutig nicht der Fall, wie General AD Kujat eindeutig beweist in seinen Reden und in seinen Analysen. Und dann sind sie nur mit 190.000 Soldaten gekommen, 170.000 bis 190.000 Soldaten. Das hätte natürlich niemals gereicht, die Russen, um dann beispielsweise bis nach Kiew vorzurücken oder ganz Ukraine anzugreifen. Und die gingen nur davon aus, den Ostbereich der Ukraine zu schützen, nach ihrer Aussicht, um die Verträge von Minsk einzuhalten. Um nichts anderes ging es dabei. Und aber von der westlichen Seite, sprich von der NATO-Seite, war aus meiner Sicht eindeutig der Wunsch nach dem großen Krieg, und zwar nach einem Krieg der Zermürbung, ja, ein Abnutzungskrieg zwischen Europa und Russland. Und das war eigentlich etwas, was einem schon mal in verschiedenen Analysen auch in den 30er Jahren vorgekommen ist, wenn man gesehen hat, wie die Finanzierung des Dritten Reiches finanziert wurde. Auch da lief es ja hinaus darauf, dass man irgendwann Europa als sozialistisches, nationalsozialistisches System, eventuell gegen das sozialistische System Russlands gegeneinander aufreibt. Und der lachende Dritte wäre die transatlantische Achse, die dann sagen würde, okay, jetzt sind sie fertig, jetzt können wir sie übernehmen. Diese Spielarten, das sind diese Strategien, die darf man im Hintergrund nie vergessen.
Also vielleicht ein wichtiger Hinweis, den wir hier noch finden. In einer Telefonkonferenz am 29. März 2022 waren einige Staats- und Regierungschefs, darunter Scholz, Joe Biden, Mario Draghi, Emmanuel Macron und Boris Johnson, die waren also übereingekommen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen und von Russland eine Waffenruhe zu fordern, sowie den Abzug der Truppen, um diplomatische Lösungswege zu ermöglichen. Und diese Haltung spiegelt sich auch in Berichten internationaler Medien wieder. Wir haben auch damals darüber berichtet. Zum Beispiel hatte die Washington Post am 5. April geschrieben, dass innerhalb der NATO die Fortsetzung des Krieges gegenüber einem Waffenstillstand und einer Verhandlungslösung bevorzugt werde. Also das heißt, in der NATO hat die Haltung vorgeherrscht, wahrscheinlich bis heute, dass ein Frieden zu einem frühen Zeitpunkt oder zu hohen Kosten für die Ukraine und Europa nicht erstrebenswert sei. Vielmehr sollte der ukrainische Präsident, Herr Selenskyj, den Kampf fortsetzen, bis Russland vollständig besiegt sei. Und immer wieder berichtet wurde in diesem Zusammenhang über einen Überraschungsbesuch des damaligen, später zurückgetretenen britischen Premiers Johnson in Kiew. Dieser unangekündigte Besuch am 9. April 2022, so heißt es hier, hat das Lager der Hardliner gestärkt. Das war eine sichtbare Entwicklung, die wir damals schon beobachten konnten.
Ja, da sind jetzt so viele Informationen drin. Du guckst mich jetzt gerade an, wie ich das jetzt kommentieren könnte. Aber die Sache ist die transatlantische Achse im Moment, das ist den meisten nicht klar, besteht also aus Großbritannien und USA. Diese beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Jetzt müsste man fast die amerikanische Geschichte durchgehen, was ich jetzt nicht tun kann, klar. Aber dann wird es klar, dass die Kampfaktionen gegen Kontinentaleuropa laufen, aus meiner Sichtweise, und die NATO eine US-britisch geführte Militärstruktur ist, die sogar gegen ihre eigenen Verbündeten, sprich Deutschland oder was wir sehen, Polen im Moment oder Litauen, eingesetzt werden, anstatt zu versuchen, dass die alleine vielleicht einfach mit Russland klarkommen und mit Frieden wirtschaftliche und Rohstoffbeziehungen aufbauen, um dann eine entsprechende bessere Welt zu machen. Übrigens auch im Sinne des Umweltschutzes. Aber nichts dergleichen ist geplant. Es geht um die Umverteilung.
Ja, Andreas, man hat also, wenn wir das jetzt hier nochmal nachgezeichnet haben, im Februar begann der Krieg 2022. Im April wurde eigentlich alles in trockene Tücher gebracht. Es bleibt beim Krieg. Und zwar entgegen allen Warnungen, allen vernünftigen Mahnern. Man wollte diesen Krieg haben. Völlig egal, wie viele Menschenleben dabei draufgehen, was das für die internationalen Verhältnismäßigkeiten angeht und die Ziele, die du hier genannt hast, das scheint tatsächlich so zu sein. Denn ganz kurz noch, wir gehörten ja auch zu denjenigen, die immer wieder diplomatische Verhandlungen vorgeschlagen haben oder angeregt haben, in unserem Podcast, natürlich nicht politisch. Alice Schwarzer von Emma hatte mit Sarah Wagenknecht Friedensaufrufe gemacht. Und all diejenigen, wir haben ja sogar Stress mit Mainstream-Medien bekommen, die uns hier ordentlich zugesetzt haben, das sind so Dinge, die laufen nebenher, darüber reden wir gar nicht offiziell, die uns unter Druck setzen wollten, dass wir sozusagen Putin-Freunde wären, weil wir zu diplomatischen Lösungen angeregt hätten. Also das heißt, man wollte mit aller Gewalt den Krieg durchsetzen.
Genau, das ist der Punkt. Und hier möchte ich mich mal ganz stark machen für die Ukraine. Weil die Ukraine hatte ein Problem. Die Ostgebiete der Ukraine sind russisch geprägt. Nun war Russland da. Sie wären damit gut weggekommen, dann wäre die Krim russisch. Und die Ostgebiete wären geblieben und die Ukraine hätte gesagt, wir bleiben neutral. Das war eigentlich die Lösung. Stattdessen hat man es jetzt so weit gezogen, dass die Ukraine so viele Menschen verloren hat. Vielleicht von den 40 Millionen Menschen, es gibt mittlerweile Prognosen, die nach dem Krieg von nur noch 10 Millionen Ukrainern insgesamt sprechen, weil viele ums Leben gekommen sind und noch mehr sind ausgewandert und geflüchtet, und zwar sowohl nach Europa als auch nach Russland. Es gibt ja auch riesen Flüchtlingsbewegungen von Ukrainern, die nach Moskau gezogen sind und so weiter. Das ist ja nicht nur die eine Richtung. Und was jetzt kommt, ist, dass die Ukraine offenbar ganz klar auf der Verluststrecke unterwegs ist. Und jetzt könnte es sein, dass nicht nur die Ostgebiete, vielleicht sogar über Odessa bis hin nach zur Krim, vielleicht die gesamte Meeresküste quasi russisch wird und dann der Rest der Ukraine aufgeteilt wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Galizien ein Teil von Polen war. Die könnten Polen zugeordnet werden. Ein anderer Teil der Ukraine würde dann Rumänien zugeordnet werden. Das wäre dann ein Deal, weil sowohl Rumänien als auch Polen sind in der NATO, sodass die NATO sich um einen kleinen Teil von Galizien und einen anderen Teil der Ukraine vergrößern würde, nämlich den rumänischen Teil. Und was dann übrig bleibt, ist dann Kiew und vielleicht ein kleiner Stadtstaat Ukraine. Und das hätte man alles verhindern können, was da gemacht wurde, um ja auch deutlich mal mich für die Ukraine einzusetzen.
Ja, man hat ja auch den Eindruck, dass die verheizt wurde. Denn wenn man sich das hier mal in den einzelnen Punkten noch mal genauer ansieht, also die Neue Zürcher Zeitung hatte am 12. April 2022 gemeldet, dass die britische Regierung unter Boris Johnson auf einen militärischen Sieg der Ukraine setzte. Die damalige britische Außenministerin Liz Truss und andere konservative Unterhausabgeordneten sprachen sich demnach für eine massive Ausweitung der militärischen Unterstützung aus. Und es wurde alles, diese ganze geopolitische Dimension wurde noch deutlicher, als auch die USA sich eingeschaltet hatten. US-Verteidigungsminister Austin nach seinem Besuch in Kiew am 25. April 2020 erklärt hatte, die USA sähen in dem Krieg eine Gelegenheit, Russland langfristig militärisch und wirtschaftlich zu schwächen. Und das ist eben nicht passiert. Die Welt hat zum Beispiel darauf hingewiesen, und das weiß man ja nun, wenn man so ein bisschen die Situation beobachtet, dass die Ukraine seit Monaten in der Defensive ist, schwere Verluste erleidet. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie das, ich sage das nicht despektierlich, sondern so fühlt es sich an, wie sie das Menschenmaterial an die Front kriegen wollen. Und also das heißt, diese Deals, die da gemacht wurden, die haben letztendlich nicht nur dem Frieden nicht gedient, sondern eigentlich beigetragen, die Ukraine auch nachhaltig zu zerstören. Andreas, und die Ereignisse überschlagen sich ja bei der Kriegstreiberei im Westen auch gegen Russland immer wieder. Und Russland steht natürlich gar nicht schlecht da, wirtschaftlich, finanziell. Offenbar ist es ein sehr starkes Land. Und wir können immer wieder brisante Dokumente sehen, die natürlich das Ganze belegen. Es gibt jetzt einen Artikel des US-Thinktanks Council on Foreign Relations. Und in diesem kann man wirklich staunen, beziehungsweise das Entsetzen möchte nicht mehr weichen. Thomas Röper von Antispiegel, der hatte einen eigenen Artikel zu diesem Think Tank und diesen Aussagen verfasst, den hatten wir auch eingestellt. Also dieser Council on Foreign Relations ist ein mächtiges Instrument zur Richtungsweisung politischer Entscheidungen. Du könntest uns mal vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben.
Naja, es gibt ja in den USA sehr viele Thinktanks, RAND Corporation, es gibt den Roundtable und so weiter und so fort. Wir reden hier bei dem CFR, ich muss hier wirklich auch in der Ruhe bleiben, weil mich das innerlich natürlich sehr toucht, was ich hier gesehen habe. Die CFR ist also eine Art Rat für auswärtige Beziehungen. Das ist also eine private US-amerikanische Denkfabrik mit Fokus auf außenpolitische Themen. Die Gesellschaft wurde schon 1921 in New York gegründet, also nach dem Ersten Weltkrieg, von dem, und jetzt wird es interessant, US-Diplomaten Edward M. House, also Politiker, in Zusammenarbeit mit den deutschstämmigen Bankiers Paul M. Warburg und Otto Hermann Kahn. Und zu den Gründern gehörte damals auch schon Amerikas einflussreichster Journalist Walter Lippmann sowie New Yorker Unternehmer wie zum Beispiel Bankiers und hochrangige Politiker. Wir erkennen also schon hier die damals organisierten Strukturen von Politikern, Bankern und Pressevertretern. Und dieser Cocktail ist das Fundament für den bis heute andauernden Sumpf dieser autokratischen Machtarchitektur. Und wer diesen Zusammenhang, der versteht, der weiß auch genau, dass eine sogenannte parlamentarische Demokratie, wie wir sie ständig vorgebetet bekommen, niemals möglich sein kann und auch ehrlich gesagt niemals geplant war, sondern ist lediglich ein Feudalismus unter der angeblichen Herrschaft des Volkes.
Ja, okay, lass uns noch mal zur aktuellen Lage dieses Council for Foreign Relations, kurz CFR, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Lass uns darüber nochmal sprechen. Man hat sich ja da mit dem bevorstehenden Krieg in Europa oder besser gesagt mit einem geplanten Krieg zwischen Europa und Russland beschäftigt. Und man wird das Gefühl nicht los, so wie gerade ja auch schon diskutiert, dass unbedingt eine Eskalation erreicht werden sollte.
Ja, das hatten wir ja gerade schon gesagt. Man braucht diese Eskalation. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, weil die weltweiten Finanzsysteme am Limit sind. Die sind kurz vor dem Totalabsturz und man jetzt dringend die neu geplante digitale Währung braucht. Aber es gibt weder die Infrastruktur, die eine digitale Währung tatsächlich umsetzbar macht, dass die Menschen damit wirklich arbeiten können. Und außerdem haben wir das Problem mit dem Strom, denn ohne Elektrizität bringt eine digitale Währung auch relativ wenig. Und die Energiefrage ist ja eine ganz wesentliche.
Ja, man kann ja jetzt mal fragen, das könnte ja sein, dass man nach der großen Mikrobeninszenierung mit gigantischen Gewinnen für unsere selbsternannten Philanthropen jetzt eine Art dritten Weltkrieg mit ähnlichen Ergebnissen planen könnte. Ich bleibe mal hier ganz vorsichtig.
Naja, gehen wir einfach mal konkret an die Aussagen ran dieses CFR, dieses Councils. Kurz zusammengefasst hieß es bisher in Sachen Ukraine-Krieg: Wir werden gegen Russland kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Also Menschenleben spielten keine Rolle, wenn es Ukrainer waren. Die aktuelle neue Version könnte man eher beschreiben mit: Wir werden gegen Russland kämpfen bis zum letzten Europäer. Das kann ich da rein interpretieren. Und diese CFR fordert tatsächlich den Kriegseintritt Europas, und jetzt kommt's, aber ohne die USA und ohne die NATO. Also der Council on Foreign Relations fordert tatsächlich, einer der wichtigsten Think Tanks Amerikas, den Kriegseintritt Europas gegen Russland, aber ohne USA. Und dieser Artikel in Foreign Affairs, so heißt das Ganze, das ist also quasi eine eigene Zeitung, die die haben, die fordert also quasi offen, europäische, aber keine amerikanischen Truppen in die Ukraine zu schicken. Aha. Der Artikel ist wirklich ein bemerkenswertes Beispiel für westliche Kriegspropaganda. Die Foreign Affairs, das ist die Zeitung des mächtigen US-Thinktanks, und macht mit der unzweideutigen Überschrift auf: Europa, aber nicht die NATO, sollte Truppen in die Ukraine schicken.
Langsam wird ein Schuh draus, und der Antispiegel hat es auch in dem Artikel auf den Punkt gebracht. Demnach sind die drei Autoren zwar keine hochrangigen US-Beamten, aber sie gehören wohl durchaus zu den Schwergewichten unter den Einflüsterern der US-Politik, da sie in verschiedenen US-Thinktanks gearbeitet haben. Das sind der Oberst AD Alex Crowther, der aktive Oberstleutnant der US-Luftwaffe Yahara Matisek und Phillips O'Brien von der University St. Andrews. Und ihre Forderung ist eindeutig: Die EU-Staaten sollen Truppen in die Ukraine schicken, und zwar ohne die USA und somit natürlich auch ohne die NATO.
Und das ist der eigentliche, schon gar nicht mehr Skandal, sondern das ist die Katastrophe, die hier diskutiert und eingefordert wird. Die US-Kriegstreiber diskutieren in diesem Artikel dabei verschiedene Möglichkeiten und wie man die Europäer, gemeint sein dürften damit wohl die Öffentlichkeit, also die normalen Menschen, als auch die europäischen Politiker, wie man sie davon überzeugen kann, endlich Truppen in die Ukraine zu schicken. Man versucht hier aus meiner Sicht fadenscheinig eine Argumentation an den Tag zu legen, die völlig irre ist. Man spricht nämlich einfach davon, dass die europäischen Soldaten nicht zu Kampfeinsätzen geschickt werden. Aber natürlich wird auch die Möglichkeit von Kampfeinsätzen diskutiert. Den Widerspruch, den merken Sie offenbar gar nicht. Zum Beispiel die Übernahme des Kommandos über die ukrainische Luftverteidigung inklusive europäischer Besatzung der ukrainischen Luftabwehrsysteme oder Luftpatrouillen. Entlang Teilen zum Beispiel der ukrainischen Grenze, wo dann zum Beispiel keine Truppen stationiert sind, wie zum Beispiel an der Schwarzmeerküste oder an den Grenzen zu Weißrussland oder Transnistrien.
Wir haben ja gestern, als ich noch auf der Reise war, haben wir zwischendurch immer wieder telefoniert, als du diese Unterlagen analysiert hattest. Und offenbar wollen ja diese Machtvordenker auf jeden Fall vermeiden, dass Amerika oder die NATO in irgendeiner Form mit in den Krieg hineingezogen werden. Im Klartext schlagen diese US-Strategen sogar vor, nachdem der Kampf der USA gegen Russland bis zum letzten Ukrainer nicht funktioniert hat, auch noch bis zum letzten Europäer gegen Russland zu kämpfen.
Ja, das ist wirklich zynisch, was hier abläuft. Und diese Council-Ergüsse, die wir dort lesen, die haben eine klare Aufgabe aus meiner Sicht. Sie sollen die Politik, die Bankinstitute, wie wir gerade gemerkt haben, und die Presse, das wissen wir schon länger, darauf einschwören, dass die europäischen Länder Truppen in die Ukraine schicken. Das müssen wir immer wiederholen. In dem Artikel werden die Leser also gleich propagandistisch eingenordet. Ich zitiere hier mal gerade aus diesem Originalpapier übersetzt. Ich habe das hier gerade noch vorliegen. Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass Putin bei der Ukraine Halt macht. Er hat bereits gesagt, dass alle ehemaligen Sowjetrepubliken an Russland zurückgeführt werden sollen. Die baltischen Staaten könnten die nächsten sein, gefolgt von Finnland und Polen, die Fürstentümer innerhalb des vorsowjetischen Russischen Reiches waren. Zitat Ende. Und für diese Behauptung gibt es nicht einen einzigen Beweis für diese Ausrichtung des Kremls, diese angebliche. Und das ist eben halt eindeutig zu beweisen, dass das die Unwahrheit ist, was die CFR hier schreibt.
Ja, und es gibt ja eine frühere Version dieses Council for Foreign Relations zu diesem Thema, die man aber im Nachhinein verändert hat, weil die Aussagen nämlich nicht stimmten. Also auch nicht stimmten, kann man in dem Fall gesagt hat. Ne? Und am 22. April 2024, also ist noch gar nicht lange her, da haben sie wörtlich vermeldet, Zitat, in einer früheren Version dieses Artikels wurde fälschlicherweise behauptet, der russische Präsident Putin habe erklärt, dass alle ehemaligen Sowjetrepubliken an Russland zurückgegeben werden sollten. Zitat Ende. In der aktuellen Version wurde der Teil geändert und heißt jetzt so, Zitat, es gibt keinen Grund zu erwarten, dass Putin mit der Ukraine aufhören wird. Er hat den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet und beklagt, dass Dutzende Millionen unserer Mitbürger und Landsleute sich außerhalb des russischen Territoriums wiederfinden. Zitat Ende. Klingt natürlich ganz anders.
Ja, und das ist natürlich der völlige Widerspruch. Das heißt, die CFR hat hier im Prinzip falsche Aussagen zurücknehmen müssen und die natürlich dann diese falschen Aussagen im Vorfeld von den westlichen Medien natürlich unkommentiert sofort verbreitet wurden. Das heißt, das Bild, Putin will Europa überfallen, ist bereits im Spiel. Aber im Nachhinein hat die Quelle dieses Ding zurückgenommen. Putin hatte nämlich lediglich gesagt, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Und das ist ja wohl nachvollziehbar, weil viele brauchten nämlich plötzlich Visa, um ihre Eltern oder Kinder zu besuchen. Eigentlich müssten doch gerade die Deutschen verstehen, was für eine Katastrophe das ist. Denn die Deutschen haben seinerzeit genauso und mit den gleichen Argumenten der Trennung von Familien und Freunden über die deutsche Teilung gesprochen. Putin forderte aber keine Rückkehr der ehemaligen sowjetischen Gebiete, sondern er hatte erklärt, dass durch den Zerfall der Sowjetunion Dutzende Millionen Russen, aber auch Bürger der neuen unabhängigen Staaten, durch neue Grenzen von ihren Freunden und Verwandten getrennt wurden. Daraus hören zu wollen, dass Putin nun ganz Europa militärisch annektieren wolle, ist eine verantwortungslose Lüge aus meiner Sicht.
Wir sehen ja auch gerade an dem von der Welt am Sonntag veröffentlichten Dokument, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bereits ein paar Wochen nach dem militärischen Akt Russlands im Frühjahr 2022 schon hätte zu Ende sein können. Haben wir ja auch gerade noch mal drüber gesprochen. In Istanbul waren Verhandlungen ja unterschriftsreif. Ab dann hätte kein Mensch mehr sterben müssen. General Adekuyat, der hatte es schon vor Monaten in einer Rede offen vorgetragen. Darüber hatten wir ja auch berichtet. Aber es wollte ja offenbar im Westen so gut wie niemand, außer ein paar Ausnahmepersönlichkeiten, Frieden.
Naja, die Soldaten, die an die Front geschickt wurden, die hätten wohl gerne den Frieden gehabt. Aber die Leute, die die Kriegssituation entscheiden und nicht an der Front sind, das ist ja das Entscheidende eigentlich, ist ja nicht mehr so wie Genghis Khan, der vorne vorweg reitet und die Armee hinterher oder Julius Caesar, sondern die sitzen dann warm und trocken, futtern ihren Burger und lassen die Leute, ihre eigenen jungen Leute abschlachten. Genau, der Krieg ist nämlich ein ökonomisches Modell. Und wenn wir sehen, welche Macht Inhaber im Council on Foreign Relations sitzen. Das könnt ihr gern nochmal zurückspulen. Das hatten wir nämlich vorhin gerade erläutert, wer da drin sind, nämlich Presse, Banken und Politiker, Diplomaten. Dann seht ihr natürlich auch, dass dieser menschenverachtende Krieg nur dem Erhalt des Finanzsystems dient. Es geht um nichts anderes.
Lass uns nochmal zu diesem erschütternden aktuellen Bericht zurückkommen. Während die Autoren in ihrem Artikel die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen, welche Kampfeinsätze europäische Soldaten in der Ukraine durchführen könnten, zählen sie immer wieder auch auf, wie viele ukrainische Soldaten das für den Einsatz an der Front freistellen würde, weil die Europäer ihre Aufgaben dann übernehmen würden. Genau. Und wer diesen Teil des amerikanischen Artikels aufmerksam liest, der stellt fest, dass die Aussage Putins, die USA kämpfen in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer, leider absolut zutreffend ist. Denn der Artikel zeigt ja, dass die Autoren nicht einmal davor zurückschrecken, einen Krieg, nochmal wörtlich, bis zum letzten Europäer führen zu wollen. Und da rechnen diese Strategen von dem CFR tatsächlich vor, dass Russland gegen Europa angeblich chancenlos ist, weil Europa eine weitaus größere Bevölkerung hat als Russland. Das ist nicht nur Menschenverachtung pur, Andreas, sondern es spiegelt eigentlich nur wider, dass Sie ja auch damals bei Herrn Selenskyj gesagt haben, die Ukraine gewinnt. Ja, ja, die gewinnt. Also so Mut machen, das schafft ihr schon.
Ja, ja, die Entscheider sind nicht betroffen, in irgendeiner Form mit einer Waffe da selbst stehen zu müssen. Entscheidend sind auch weitere Widersprüche in dem Artikel des CFR und man erkennt schnell, dass es nur darum geht, einen europäischen Krieg unbedingt eskalieren lassen zu wollen. Anders ist es nicht mehr interpretierbar aus meiner Sicht. Da argumentieren die Autoren völlig widersprüchlich, dass Putin angeblich große Angst vor einem Krieg mit den Staaten Europas habe, weil die ja mehr sind. Wohlgemerkt, von einem Krieg der NATO, also der USA gegen Russland, schreiben die Autoren gar nichts. Die Europäer sollen hier allein auf das Schlachtfeld geschickt werden. Und weil Putin angeblich eine so große Angst vor den Europäern hat, empfehlen sie die Autoren jetzt, europäische Truppen an bestimmten strategischen Punkten aufzustellen. Und jetzt wird die Argumentation völlig absurd. Nämlich, würden die russischen Truppen vorrücken, so argumentiert man hier, dann hätten sie Angst, auf die europäischen Truppen zu schießen, während die europäischen Truppen, nach Meinung der Autoren, jedes Recht der Welt hätten, auf die Russen zu schießen, weil die Europäer sich ja nur verteidigen würden. Spätestens an dieser Stelle haben wir den Gipfel des Widerspruchs aus meiner Sicht erreicht. Da behaupten also dieselben US-Thinktanks gebetsmühlenartig und die deutsche Vasallenpresse bläst natürlich gern in dasselbe Horn. Man behauptet wörtlich, es gibt keinen Grund zu erwarten, dass Putin mit der Ukraine aufhören wird, er also quasi Europa überfallen wird. Wenn das stimmen würde, warum sollen die Russen dann ausgerechnet in der Ukraine mitten im bereits bestehenden Kriegsgebiet eine Hemmschwelle haben, auf europäische Soldaten zu schießen? Das ist ja absurd.
Ja, es ist hier, das sind so zwei Herzen in meiner Brust, ob wir hier so detailliert darüber berichten sollen, aber es ist natürlich historisch, was hier wieder sich in der Entwicklung befindet. Und Obacht geben, länger leben, das kann man hier wieder mal nur unterschreiben. Es geht ja dann in diesem Artikel weiter, Andreas, mit kuriosen Aussagen. Zum Beispiel, indem man sagt, dass die russische Armee früher einmal die wohl stärkste in Europa gewesen sein soll, nun aber durch die hohen Verluste so geschwächt ist, dass sie nur noch die zweitstärkste Armee in der Ukraine sei. Tja, hochinteressante Aussage, denn das würde ja bedeuten, dass die ukrainische Armee inzwischen stärker ist als die russische. Thomas Röper analysiert hier ebenfalls ganz logisch. Er wirft nämlich die Frage auf, wenn das so wäre, wozu müssen dann europäische Soldaten in die Ukraine geschickt werden? Dann müsste die ukrainische Armee ja alleine mit den Russen fertig werden.
Ja, und ich kann dich verstehen, wenn du sagst, das ist alles sehr aufwendig und sehr umfangreich. Aber ich kann euch empfehlen, wir sind ja auch mehr jetzt schon zum Ende der Sendung hin, wo wir dieses komplexe Thema machen. Spult ein bisschen zurück und hört euch das nochmal an. Weil es geht hier um Menschenleben und es geht hier darum, Europa in einen Krieg reinzubekommen, einen Abnutzungskrieg mit Russland. Und da gibt es Außenkräfte, die das Ganze steuern, aber nicht dabei sein wollen. Und es tut mir leid, da müssen wir ein bisschen mehr ausholen. Ich habe dieses Ding ziemlich genau analysiert und bin ehrlich gesagt entsetzt. Dieser Artikel nämlich ist ein Skandal, den ich als historisch einordnen würde. Wir werden gerade Zeuge einer generalstabmäßigen Umsetzung eines Angriffskriegs gegen Europa. Aber der Gegner scheint bei genauerer Analyse gar nicht Russland zu sein, sondern bestimmte Mächte, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten. Ich sage bewusst nicht die Amerikaner, denn ich habe immer wieder das Gefühl, dass die hoheitlichen Staatsstrukturen der USA längst von einer bestimmten Finanzelite annektiert wurde. Deshalb bitte nicht pauschal gegen Amerikaner, gegen Russen, gegen Ukrainer, gegen Europäer. Also das bringt es ja nicht, sondern deren Führungsstrukturen. Spätestens am Ende des Artikels wird die ganze Intention der US-Autoren dieses Council on Foreign Relations deutlich. Denn sie erklären, dass es nicht den Artikel 5 des NATO-Vertrages auslösen würde, wenn Russland zum Beispiel in der Ukraine massenhaft europäische Soldaten zusammenschießen würde. In dem Artikel steht, Artikel 5 des NATO-Vertrages, da steht übrigens drin, die Parteien, nämlich die NATO-Partner, vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle gesehen wird. Also der Bündnisfall ausgerufen wird. Und das kann man umgehen, weil sie sich auf ukrainischem Gebiet eben halt befinden, wo bereits Kriegsgebiet ist.
Also du meinst, dass die NATO hier keinen Bündnisfall der gemeinsamen Verteidigung, in diesem Fall geht es um Europa, sehen würde? Wenn jetzt zum Beispiel deutsche oder französische Soldaten von russischen Soldaten in der Ukraine getötet würden?
Genau so sieht es aus. Wenn man die Lage und die Frage jetzt hier in dem Raum stellt, das haben die nämlich gemacht, warum die US-Vordenker ausgerechnet schnellstmöglich nur europäische Soldaten dort einsetzen will.
Harter Tobak heute wieder. Ihr Lieben, ist nichts, womit man das Herz erfreuen kann, sondern es passt und gehört in die derzeitigen Entwicklungen, die wir weiterhin beobachten werden. Und für jeden immer wieder ist es wichtig, stark zu bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt unterwegs war, musste ich mich öfter sammeln. Und es ist hier, wo wir sind, natürlich einfach leichter, wenn man in der Natur ist und sich direkt verbinden kann, als wenn man jetzt in einem lebendigen Ameisenhaufen, vielleicht noch in Großstädten sich befindet, wo so viele Energien herrschen, auch Aggressivität, latente, aber auch offene Ängste und so weiter, sodass es wichtig ist, sich lieber einmal mehr als einmal weniger zur Seite zu stellen, einen Baum zu umarmen, den Vögeln zuzuhören, wie wundervoll sie jetzt gerade im Frühling singen und sich nach oben auszurichten. Und ihr Lieben, ein kurzes Gebet, ich habe es gerade auf der Reise wieder gemerkt, stärkt so unglaublich, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Schwupps ist man wieder verbunden und hat diese feste Verbindung nach oben mit großer Lichtsehnsucht angereichert. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute wieder ein Abendgebet machen kann, weil das ging technisch leider in den letzten 2 Wochen nicht, aber heute in gewohnter Manier, Qualität und zu gewohnter Stunde. Ich danke dir, lieber Andreas.
Ja, euch alles, alles Liebe und wir hören uns am Freitag.
Ciao.